NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Das sind die wichtigsten Themen der kommenden halben Stunde. Spaniens Banken brauchen Hilfe, aber wie? Wir berichten aus Madrid, Berlin, Frankfurt und Brüssel. Betreuungsgeld und Förderung privater Pflegevorsorge. Der Kabinettsbeschluss bringt Kritiker nicht zum Schweigen. Und Urteil zugunsten der Netzbetreiber. Die Strom- und Gaspreise könnten steigen. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Bosse. 2 Wochen will sich Spanien selbst noch gönnen. Innerhalb dieses Zeitraums will die Regierung in Madrid entscheiden, wie die Hilfe für die angeschlagenen Banken des Landes organisiert werden soll. Sie sind in Schwierigkeiten geraten, weil sie in der Vergangenheit großzügig Kredite an die Bauwirtschaft vergeben haben, die nach dem Platzen der Immobilienblase nicht mehr zurückgezahlt werden können. Der spanische Staat kann die Milliardenbeträge zur Bankenrettung aus eigener Kraft kaum aufbringen. Wenn die Regierung in Madrid aber den Euro-Rettungsfonds um Unterstützung bittet, zahlt dieser nur unter strengen Auflagen. Deshalb zögert die spanische Regierung. Aus Madrid, Reinhard Spiegelhauer.
Die spanische Regierung wehrt sich gegen Versuche, das Land unter den Rettungsschirm zu drängen. Wirtschaftsminister de Guindos erklärte heute Mittag, die Regierung werde in jedem Fall die für Montag erwartete Erklärung des Internationalen Währungsfonds zur Lage der Banken in Spanien abwarten. Außerdem warte man noch auf die Gutachten der beiden eingesetzten unabhängigen Prüfer. Sie werden frühestens Mitte des Monats vorliegen. Erst dann werde Spanien entscheiden, wie es den Finanzsektor rekapitalisiert. Die Spekulationen, wie viel Geld die spanischen Banken brauchen, reichen von rund 40 Milliarden bis zu über 100 Milliarden. Besonders aus Deutschland war zuletzt die Forderung laut geworden, Spanien solle zur Rettung seiner Banken Mittel der EFSF abrufen, obwohl die Spar- und Reformbemühungen der Regierung gelobt werden. Spanien will aber unter allen Umständen Auflagen durch die EU oder die Troika vermeiden. Der Hintergrund ist, dass die Regierung zwar den harten Sparkurs weiterführen will, angesichts einer Arbeitslosenquote von 25%, jedoch zugleich unbedingt die Wirtschaft wiederbeleben muss. Unter dem Diktat neuer Sparauflagen wäre dies völlig unmöglich, fürchtet man in Spanien. Innerhalb der EU ist umstritten, ob es direkte Hilfen an notleidende Banken geben sollte. Frankreichs Wirtschaftsminister Moscovici ist dafür, die Bundesregierung strikt dagegen. Unterdessen hat sich die angespannte Situation an den Finanzmärkten leicht entspannt. Vor einer morgen anstehenden Versteigerung neuer spanischer Anleihen sanken die Risikoaufschläge auf weniger als 500 Punkte, nachdem sie am Freitag noch rund 540 Basispunkte betragen hatten.
An den Finanzmärkten und in Teilen der EU-Kommission ist inzwischen sehr deutlich die Forderung zu hören, Spanien solle doch die Mittel des Euro-Rettungsfonds abrufen. Und auch in Deutschland wird weiter Druck gemacht, während die Bundesregierung gleichzeitig den Eindruck zu vermeiden versucht, sie mische sich ein. Aus Berlin, Georg Schwarte.
Jetzt auch noch Spanien. Bei den Haushältern aller Fraktionen am heutigen Mittwoch in Berlin viele düstere Mienen und wenig Patentrezepte.
Die Situation in Spanien macht uns tatsächlich große Sorgen, denn da entwickelt sich etwas, wofür niemand momentan so richtig eine gute Lösung weiß.
Sagt der haushaltspolitische Sprecher der CDU, Norbert Bartle, ratlos. Sein Fraktionschef Kauder hatte am Morgen eine Lösung zur Hand. Spanien müsse unter den Euro-Rettungsschirm EFSF, möglichst bald. Kauder ist gedanklich eigentlich schon einen Schritt weiter.
Es gibt eine Diskussion darüber, ob man aus dem Rettungsschirm direkt in einen Fonds der spanischen Banken hineinzahlen kann. Diese Möglichkeit sehe ich nicht. Nach den jetzt geltenden Regeln, dem EFSF, gibt es nur die Möglichkeit, dass ein Land einen Antrag stellt.
Regierungssprecher Seibert mühte sich am Mittag, das Wort Spanien gar nicht erst in den Mund zu nehmen. Er versuchte es allgemein mit dem Wort Regierungen, als er erklärte, genau für solche Fälle, Liquiditätsengpässe, gebe es ausgearbeitete Mechanismen. Wer Gelder beantrage, hafte und trete außerdem bestimmte Rechte zumindest zeitweise ab. Soweit so allgemein.
Das ist die Lage, an die hält sich die Bundesregierung. Und ob Regierungen sich dann entsprechend zu solchen Anträgen bereit finden, das haben sie selber zu entscheiden.
Regierungen also. Aber Seibert scheiterte sehr bald mit seiner Mühe, Spanien nicht zu nennen. Direkte Bankenhilfen aus dem Euro-Rettungsfonds aber, so viel wurde klar, lehnt die Bundesregierung strikt ab. Martin Kotthaus, Sprecher von Finanzminister Schäuble, verweist auf klare rechtliche Regeln für Hilfen. Ansonsten regierungsamtliches Schweigen auch da.
Mittel nehmen sich nicht als Akt der Verstocktheit, aber sobald ich mich in irgendeiner Richtung äußere, darüber was, wo, wie nachgedacht werden könnte für Spanien, wird das falsch interpretiert. Deswegen tue ich es nicht. Es liegt allein in Spanien, das zu entscheiden, was sie tun möchten oder nicht, und nicht in Berlin.
In Berlin lobten sie dagegen Spanien, weil diese Regierung jetzt tue, was überfällig war, sagt Regierungssprecher Seibert, Klarheit zu schaffen über die wahre Lage der spanischen Banken.
Die spanische Regierung arbeitet damit im Grunde Fehler und Irrtümer der Vergangenheit ab. Irrtümer, die übrigens begangen worden sind in Zeiten ausgesprochen niedriger Zinsen, beinahe Eurobond-ähnlicher Zustände, die es einmal gab.
Jetzt sind die Zustände anders, unübersichtlicher. Deutschland beobachtet das mit wachsender Sorge. Handeln aber, sagt Merkels Sprecher, müssten jetzt erst einmal andere.
Die Entscheidung fällt in Spanien, in Madrid, und sie wird sicherlich nicht hier am Tisch durch Spekulationen schon so zentimeterweise vorbereitet. Das ist nicht unsere Absicht.
Soweit Regierungssprecher Seibert. Spanien muss handeln, heißt es also aus allen Richtungen. Die Euro-Krisenstaaten ihrerseits fordern von der Europäischen Zentralbank, sie solle helfen. Doch die EZB beugte sich dem politischen Druck erst einmal nicht und machte deutlich, dass sie nicht alle Probleme lösen kann. Aus Frankfurt, Julia Kösters.
Die Europäische Zentralbank EZB belässt den Leitzins für die Eurozone weiterhin bei 1%. Das hat der Rat der EZB heute in Frankfurt entschieden. Einige Beobachter hatten wegen der aktuellen Finanzprobleme der spanischen Banken mit einer Zinssenkung gerechnet. EZB-Präsident Mario Draghi erklärte, es sei zweifelhaft, ob eine Leitzinssenkung in der aktuellen Situation überhaupt einen nachhaltigen Effekt hätte. Auch eine weitere große Geldspritze außer der Reihe, wie die beiden 3-Jahres-Kredite an die Banken vor einem halben Jahr, halte er derzeit nicht für angebracht. Der EZB-Chef schob den Ball erneut der Politik zu. Einige der aktuellen Probleme hätten nun mal nichts mit der Geldpolitik zu tun, sagte er, und forderte weitere Strukturreformen, aber auch eine klarere Vision für die Zukunft des Euro. Zugleich deutete Draghi aber an, dass die Zentralbank die Zinsen in den nächsten Monaten senken könnte. Wir werden die weiteren Entwicklungen genau beobachten und stehen bereit zu handeln, sagte Draghi.
In Brüssel legte EU-Kommissar Barnier unterdessen einen Plan vor, mit dem verhindert werden soll, dass Bankenpleiten ganze Volkswirtschaften, ja womöglich die Eurozone insgesamt, in Gefahr bringen. Allerdings, selbst wenn dieser Plan schnell in europäische Gesetze gegossen wird, kommt er zu spät für die aktuelle spanische Krise. Aus Brüssel, Wolfgang Landmesser.
Was tun gegen die kritische Lage der spanischen Banken? Das fragten die Journalisten immer wieder in der Pressekonferenz. Die neuen Regeln könnten vorerst nicht die aktuellen Probleme des spanischen Finanzsektors lösen, sagte der zuständige Binnenmarktkommissar Michel Barnier.
Je ne peux pas dire que...
Ich kann jetzt nicht sagen, dass diese Vorschläge anwendbar sind auf den Fall Bankia und die spanischen Banken insgesamt. Aber was wir tun, ist exakt dafür gemacht, solche Situationen in der Zukunft zu verhindern. Es wird einige Jahre dauern, bis das von Brüssel vorgeschlagene System greift. Die Grundidee, nicht mehr die Steuerzahler sollen am Ende in der Pflicht stehen, sondern die Banken selbst und deren Eigentümer. Banken müssen für Banken zahlen, so der französische Kommissar.
Et nous ne voulons plus que les contribuables payent. Les banques doivent payer pour les banques.
Um das zu erreichen, sollen die Aufsichtsbehörden in Zukunft frühzeitig einschreiten, wenn eine Bank wirtschaftliche Probleme bekommt. Bevor die Pleite droht, sollen Umbaupläne auf den Tisch. Auch den Einsatz externer Manager müssen sich potenzielle Pleitebanken gefallen lassen. Vorzusorgen für den schlimmsten Fall, das sei der beste Umgang mit den Problembanken, sagt Michel Barnier.
Je suis depuis très longtemps.
Ich kämpfe schon lange für das Prinzip Vorsorge. Das kostet immer weniger als eine Reparatur. Und eine gut vorbereitete Reparatur kostet weniger als eine improvisierte. In der Finanzkrise mussten häufig die Staaten einspringen, um sogenannte systemische Banken zu retten, hektisch und über Nacht. Die EU-Kommission will jetzt europäische Regeln für den Pleitefall vorgeben. Wenn eine Bank nicht mehr überlebensfähig ist, soll sie abgewickelt werden. Bis auf die Teile, die wichtig sind, damit der Rest des Finanzsystems weiter funktionieren kann. Bei Umbau und Abwicklung sollen möglichst wenig staatliche Hilfen fließen. Stattdessen sollen die Aktionäre und Gläubiger ihren Beitrag leisten. Um Banken mit frischem Kapital zu versorgen, will die EU-Kommission auch nationale Rettungsfonds für den Finanzsektor miteinander verzahnen. Deutsche Bankenrettungsgelder könnten so auch in eine italienische Pleitebank fließen. Damit die neuen Regeln in Kraft treten können, müssen auch die 27 Regierungen und das Europäische Parlament zustimmen. Mit den Vorschlägen über die Abwicklung von Pleitebanken liegen jetzt alle europäischen Reformen für ein besseres und sichereres Banken- und Finanzsystem auf dem Tisch. EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier.
Nous avons terminé la totalité des propositions de loi européenne pour mettre en œuvre les décisions du G20 en Europe.
Die 20 größten Wirtschaftsnationen G20 hatten nach der Finanzkrise 2008 beschlossen, die Lehren aus der Lehman-Pleite zu ziehen und entsprechende Reformen auf den Weg zu bringen. Aber schon gibt es neue Vorschläge für eine sogenannte Bankenunion. Dazu würde ein europäischer Einlagensicherungsfonds zählen. Die Guthaben spanischer oder italienischer Banken wären dann auch über Grenzen hinweg abgesichert. Außerdem soll die europäische Bankenaufsicht viel mehr Eingriffsrechte bekommen.
Soweit die Vorschläge für die Zukunft. Aber was hilft Spanien jetzt? Dazu nun der Kommentar von Michael Weidemann.
Spaniens Banken sind in höchster Not. Die Europäer müssen sich jetzt nicht nur eilends auf einen Rettungsplan einigen, sondern ihn auch ebenso zügig umsetzen. Anderenfalls droht der Kollaps des iberischen Finanzwesens und damit das mögliche Ende der gesamten Eurozone. Soweit so unbestritten. Bislang allerdings ist von einer gemeinsamen Strategie der europäischen Regierungen nur wenig zu erkennen. Was auch daran liegen mag, dass die Fallhöhe von den hochkomplizierten Analysen und Konzepten der Krisenexperten auf das Stammtischniveau der Diskussion in vielen Leitmedien selbst für erfahrene Realpolitiker zu groß geworden ist. So tut man sich in Berlin und Paris, Madrid und Brüssel derzeit schwer damit, Milliardenspritzen an notleidende Kreditinstitute zu vergeben und dem eigenen Wahlvolk gleichzeitig klarzumachen, dass es trotzdem Sinn macht, ein paar Millionen in den nationalen Haushalten einzusparen. Dabei gibt es im Falle Spaniens durchaus eine klare Linie der Vernunft. Erstens macht es überhaupt keinen Sinn, Madrid mit seinen Existenzsorgen alleine zu lassen, nicht nur aus moralischer Verantwortung gegenüber unserem südlichen Nachbarn, sondern auch, um Schaden von Deutschland abzuwenden. Kollabiert Spanien, könnte auch unser heimischer Geld- und Wirtschaftskreislauf bald zusammenbrechen. Es mag zweitens beim deutschen Wahlvolk Eindruck schinden, die Regierung von Mariano Rajoy unter den Euro-Rettungsschirm zu zwingen. Förderlich ist diese Machtprobe aber nur bedingt. Denn die spanische Politik braucht kein neues Spardiktat, sie hat bereits ein eigenes Sanierungsprogramm gestartet. Woraus drittens folgt, dass direkte Hilfen für die spanischen Banken, wenn auch unter strengen Auflagen, der sinnvollste Weg wären. Dass sich in Berlin dagegen heftiger Widerstand regt, hat vor allem einen Grund. Es soll nicht so aussehen, als ob spanische Kreditinstitute mit deutschen Steuergeldern wieder auf die Beine gestellt werden. Dabei stammt das Geld, das der Europäische Rettungsfonds an ein Spanien unterm Rettungsschirm zahlen würde, letztlich aus genau den gleichen Quellen. Bei allem Verständnis für die allgemeine Verärgerung über Misswirtschaft und ruinöse Spekulationsblasen in den Krisenländern des Südens, jetzt gilt es klaren Verstand zu zeigen. Deutschland hat in der jüngeren Vergangenheit solider gehaushaltet und erfolgreicher gewirtschaftet. Dennoch sollten wir souverän genug sein, unseren Partnern in Südeuropa auch ohne rechthaberische Rhetorik und pädagogischen Zeigefinger zu helfen. Denn Prinzipienreiterei und trotzige Machtspielchen werden die Katastrophe in Europa nicht verhindern können.
Der Kommentar von Michael Weidemann. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.44 Uhr. Bundesbank und Bundesrechnungshof haben heute, nicht Spanien oder Griechenland, sondern die Bundesregierung aufgefordert, stärker zu sparen. In einer Stellungnahme für den Haushaltsausschuss des Bundestags schreiben sie, angesichts der Euro-Krise müssten die noch günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen genutzt werden, um Schulden abzubauen. Das Bundeskabinett hat allerdings nun erst einmal zwei Gesetze auf den Weg gebracht, die Geld kosten werden. Erstens das Betreuungsgeld für Kinder, die nicht in Kitas gehen, und zweitens den Zuschuss für eine private Pflegeversicherung. Aus Berlin, Peter Mücke.
Am Tag des Kabinettsbeschlusses ging Christina Schröder auf Tauchstation. Kein Pressetermin zum Betreuungsgeld. Und so war es wieder mal Regierungssprecher Seibert, der das umstrittene Projekt verteidigen musste.
Der Beschluss, ein Betreuungsgeld einzuführen, soll die Wahlfreiheit von Eltern unter Dreijähriger stärken. Sie haben die Wahlfreiheit zwischen einer Sachleistung, also der Inanspruchnahme einer staatlich geförderten Kinderbetreuungsstelle für ihre unter Dreijährigen oder eben einer Geldleistung. Und das ist das Betreuungsgeld, das heute das Kabinett beschlossen hat.
Und das jetzt noch vor der Sommerpause auch durch den Bundestag gebracht werden soll. Allerdings gibt es weiter Bedenken in der Regierungskoalition. Vor allem die CDU-Frauen hatten im Gegenzug für ihre Zustimmung höhere Renten für Mütter gefordert. Auf sie setzt jetzt Grünen-Fraktionschefin Künast.
Ich traue Ihnen zu, Nein zu sagen. Und das ist eigentlich auch meine Erwartung. Weil wenn man derartig klar weiß, dass etwas eine Fehlentscheidung ist, eine Fehlentscheidung, die nur einer Ideologie folgt, aber keine Struktur schafft, dann traue ich denen zu und habe eigentlich auch die Erwartung, an dem Tag nicht den Saal zu verlassen, sondern da zu sein und mit Nein zu stimmen.
SPD-Generalsekretärin Nahles setzt derweil darauf, das Betreuungsgeld vielleicht noch im Bundesrat stoppen zu können. Die Bundesregierung ist jedoch der Auffassung, dass das Gesetz nicht zustimmungspflichtig ist.
Wir werden prüfen, das ist auch aussichtsreich. Das wiederum wäre sehr interessant, weil wir natürlich im Bundesrat mittlerweile als Sozialdemokraten ein Wörtchen mitzureden haben.
Bis dahin bleibt es dabei. Eltern, die keine staatlich geförderte Betreuung in Anspruch nehmen, bekommen ab 2013 100 € für Kinder im zweiten Lebensjahr, ab 2014 sogar 150 € für das zweite und dritte Lebensjahr. Hartz-IV-Empfänger bekommen den Betrag vom Regelsatz abgezogen. Kosten für den Bundeshaushalt 300 Millionen im ersten, gut 1,1 Milliarden im zweiten Jahr und damit etwas weniger als zunächst erwartet, sagt Ministeriumssprecher Stegmanns.
Das spricht für eine solide Konzeption und Ausarbeitung dieses Gesetzes. Und es widerspricht im Übrigen allen Unkenrufen der Opposition. Da waren ja Zahlen bis in Bereiche von 2 bis 3 Milliarden € im Umlauf.
Dass auch die FDP am Ende dem ungeliebten Betreuungsgeld zugestimmt hat, hat einen Grund. Im Gegenzug hatte die Union ihren Widerstand gegen die staatliche Förderung privater Pflegeversicherungen aufgegeben. Ab kommenden Jahr soll es für bestimmte Policen 5 € im Monat vom Staat geben, sagt FDP-Gesundheitsminister Bahr.
Es ist attraktiv für viele Menschen, mit kleinen Beiträgen schon vorzusorgen für das Pflegerisiko, aber es ist auch überschaubar. Es wird jetzt nicht zu deutlichen Finanzsteigerungen für den Haushalt in den ersten Jahren kommen.
Zunächst sind 100 Millionen € im Jahr vorgesehen. Das würde für 1,6 Millionen Versicherungen reichen. Für die Opposition herausgeschmissenes Geld, das vor allem der Versicherungswirtschaft nutze. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach.
Der Vorschlag, den Herr Bahr gebracht hat, der wird niemandem helfen, außer der Versicherungsindustrie. Hier werden 5 € eingesammelt. Die Verwaltungskosten werden höher sein als die Rendite, die erwirtschaftet wird. Das bringt keinen Zins.
Bahr verteidigt sich, verweist darauf, dass SPD und Grüne mit der Riester-Rente ein ähnliches Modell eingeführt hätten.
Was bei der Riester-Rente richtig ist, ist ja für die Pflegevorsorge nicht falsch, nämlich dass man private Eigenvorsorge fördert, indem der Staat einen Zuschuss gewährt.
Doch auch Krankenkassen und Sozialverbände kritisieren den sogenannten Pflegebar. Etwa der Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Schneider.
Private Vorsorge heißt, das Problem auf den Einzelnen zurückzuverlagern. Der wenig hat, wird sich nicht helfen können. Der genug hat, wird zusätzlich Prämien einstreichen.
Aus Berlin berichtete Peter Mücke. Wer in den letzten Wochen die Gas- oder die Stromabrechnung aus dem vergangenen Jahr bekam, musste vielfach die Zähne zusammenbeißen, um nicht laut zu fluchen. Die heruntergedrehte Heizung, die Energiesparlampen und all die anderen Versuche, Energie zu sparen, haben zwar den Verbrauch gesenkt, aber die Rechnung ist im Vergleich zu den Vorjahren trotzdem gestiegen, weil Strom und Gas teurer wurden. Und jetzt droht ein weiterer Preisaufschlag. Die Betreiber von Strom- und Gasnetzen dürfen höhere Gebühren für die Nutzung ihrer Leitungen verlangen. So hat es heute das Oberlandesgericht Düsseldorf nach einer Klage der Netzbetreiber gegen die Bundesnetzagentur entschieden. Aus Düsseldorf, Jörg Marksteiner.
Es ist ein Urteil mit konkreten Folgen für die Rechnungen der Strom- und Gaskunden, so viel ist klar. Denn das Gericht hat den 300 klagenden Betreibern der Leitungsnetze quasi einen Preisnachschlag genehmigt.
Das führt zu höheren Netzkosten. Diese höheren Netzkosten haben dann die Stromkonzerne, die ihren Strom oder Gas durch die fremden Netze leiten, zu bezahlen. Diese werden dann vermutlich die Kosten auf den Verbraucher umlegen,
sagt Gerichtssprecher Ulrich Egger. Angeblich geht es um eine Gesamtsumme irgendwo im hohen dreistelligen Millionenbereich. Doch wie viel ein Durchschnittshaushalt in Euro und Cent künftig mehr bezahlen muss, das ist nicht genau zu beziffern.
Es handelt sich um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, sodass hier auch näherungsweise eine Schätzung kaum möglich ist.
Dazu kommt, die Preise für das Durchleiten von Strom und Gas, die sogenannten Netzentgelte, sind sehr verschieden, je nach Wohnort und regional zuständigem Netzbetreiber. Im Schnitt sind ungefähr ein Fünftel des Gesamtpreises Transportkosten. Dass es überhaupt jetzt zu nachträglichen Preisaufschlägen kommt, liegt an fehlerhaften Berechnungen der Bundesnetzagentur. Bei dem Streit vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf ging es im Kern um die Frage, welche Kosten die Netzbetreiber für bereits gebaute Leitungen oder Trafohäuschen wie geltend machen und damit an die Endkunden durchreichen dürfen. Viel zu wenig, meinen die Kläger, darunter Töchter großer Energieversorger und viele Stadtwerke. Sie kritisieren die Berechnungsmethode der Bundesnetzagentur aus dem Jahr 2007, bei der die Behörde falsche Statistiken und Indizes herangezogen habe. Stimmt, meinen die Richter.
Das Gericht geht davon aus, dass hier die Bundesnetzagentur nicht ausreichend plausibel die Berechnungsgrundlagen dargelegt hat. Der Senat hält die von der Bundesnetzagentur vorgenommenen Annahmen für nicht sachgerecht.
Das bedeutet, alle Bescheide sind aufgehoben und die Netzbetreiber dürfen bei einer Neuberechnung auf zusätzliche Einnahmen hoffen. Ein gutes Signal für Investitionen, hieß es denn heute auch beim Stadtwerkeverband VKU und der Branchenorganisation BDEW. Schließlich stünden wegen der Energiewende allein bei den Stromverteilnetzen Ausgaben von 25 Milliarden Euro an. Auch der Vorsitzende Richter betonte, das Urteil betreffe zwar einen zurückliegenden Fall, habe aber erhebliche Bedeutung für künftige Preisfestlegungen. Allerdings, und das ist die Einschränkung, nur dann, wenn es auch bei dem Richterspruch bleibt.
Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Bundesnetzagentur kann gegen die Entscheidungen Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof einlegen.
Ob sie das tut, wird derzeit geprüft, sagte ein Sprecher. Bis zu einer endgültigen Entscheidung bliebe dann alles erst einmal beim Alten. Falls die Strom- und Gaskunden am Ende aber doch rückwirkend zur Kasse gebeten werden, dann immerhin nicht auf einen Schlag. In vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit wurden solche Kostensteigerungen über einen Zeitraum von 5 Jahren verteilt.
In Thüringen hat die Polizei 2 Rechtsextreme festgenommen. Gegen sie werde wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Alles Weitere von Ulrike Händel.
Welche Tat konkret geplant war, teilten die Ermittler bisher nicht mit. Als schwere staatsgefährdende Gewalttat gelten unter anderem Anschläge auf Politiker oder hohe Beamte. Der entsprechende Paragraph 89a des Strafgesetzbuches wird häufig bei Ermittlungen im Bereich politisch motivierter Straftaten verwendet. Bereits im Herbst 2010 hatten Staatsschützer in Ostthüringen einen geplanten Brandanschlag auf eine Thüringer Landtagsabgeordnete der Linken verhindert. Seitdem liefen umfangreiche Ermittlungen in der rechtsextremen Szene. Nach Recherchen von MDR Thüringen ist einer der Festgenommenen ein namhafter Rechtsextremist aus dem Saale-Orla-Kreis. Neben den Festnahmen wurden auch 10 Gebäude der rechtsextremen Szene in Thüringen durchsucht. Unter anderem Privatwohnungen im Raum Altenburg, Gera und dem Landkreis Gotha sowie das sogenannte Braune Haus in Jena, ein seit Jahren bekannter Treff von Rechtsextremisten. Dabei stellte die Polizei zahlreiche Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Munition sicher. Scharfe Schusswaffen wurden allerdings nicht gefunden. Die Ermittler prüfen jetzt, inwieweit die gefundenen Waffen funktionsfähig waren und ob für sie ein Waffenschein erforderlich ist.
Bei den Kritikern des amerikanischen Präsidenten ist bereits von Obamas Krieg die Rede. Es geht um den Einsatz von Drohnen, also von unbemannten Flugkörpern, gegen Mitglieder des Terrornetzwerks Al-Qaida. Nach dem tödlichen Angriff auf die Nummer 2 von Al-Qaida gestern kündigte US-Verteidigungsminister Panetta weitere Angriffe auf Terrorverdächtige an, die in den pakistanischen Stammesgebieten an der Grenze zu Afghanistan leben. In Afghanistan sorgt heute allerdings ein ganz konventioneller Luftangriff der NATO-Truppen für Empörung, bei dem nach afghanischen Angaben wieder Zivilisten getötet wurden. Er verdrängt in der öffentlichen Wahrnehmung auch einen schweren Anschlag der Taliban im Süden Afghanistans. Sandra Petersmann berichtet.
Die Darstellungen klaffen nicht zum ersten Mal weit auseinander. Nach Angaben des Provinzrates von Loga sind bei dem NATO-Luftschlag nicht nur 6 Aufständische, sondern auch 18 Zivilisten ums Leben gekommen, darunter Frauen und Kinder. Die meisten Opfer sollen zur Familie eines bekannten Stammesältesten gehören, der selber auch unter den Toten sei. Laut Provinzratschef Wakili haben sich deswegen heute in der Hauptstadt von Loga tausende Menschen zu einem wütenden Protestzug gegen die westlichen Truppen zusammengefunden. Die von der NATO geführte internationale Afghanistan-Schutztruppe bestätigt den Luftangriff in der südlich von Kabul gelegenen Provinz, aber nach Darstellung der ISAF sind dabei keine Zivilisten ums Leben gekommen. In einer Pressemitteilung ist stattdessen von vielen getöteten Aufständischen die Rede und von zwei verletzten Frauen, die nun von der ISAF medizinisch betreut würden. Der Luftschlag sei von Bodentruppen angefordert worden, die während einer militärischen Operation gegen die radikal-islamischen Taliban unter starken Beschuss geraten seien. Vermutlich wird nun eine gemeinsame Untersuchungskommission klären müssen, was in Loga wirklich passiert ist. Zivile Opfer durch Militäraktionen der NATO haben das Verhältnis zwischen der Schutztruppe und der afghanischen Bevölkerung in den vergangenen 10 Jahren immer wieder schwer belastet. Für mehr als 3/4 aller getöteten Zivilisten im Afghanistan-Krieg sind jedoch die Taliban und andere radikal-islamische Gruppen verantwortlich. Jüngstes Beispiel ist der doppelte Selbstmordanschlag von Kandahar, bei dem heute über 20 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden sind. Erst sprengte sich ein Angreifer mit seinem Motorrad in die Luft, um möglichst viele Menschen anzulocken. Dann mischte sich ein weiterer Selbstmordattentäter unter die Menge und zündete seine Sprengstoffweste. Der Doppelanschlag hat sich auf einem belebten Basar in der Nähe des Flughafens von Kandahar ereignet. Dort hatten sich gerade viele Fahrer mit ihren LKW versammelt, um Nachschub an die NATO-Truppen zu liefern. Das US-Militär unterhält auf dem Flughafen von Kandahar einen seiner größten Stützpunkte in Afghanistan. Nach Angaben des örtlichen Polizeichefs sind fast alle Todesopfer und Verletzten dieses jüngsten Selbstmordanschlags Zivilisten.
Nach den vielen Massenprotesten in Russland in den letzten Wochen hat die Duma gestern sehr spät am Abend eine drastische Verschärfung des Versammlungsgesetzes beschlossen. Noch hat Präsident Putin das Gesetz nicht unterzeichnet und sein Sprecher kündigte an, er werde es sehr genau prüfen. Da die Kreml-Partei Geeintes Russland aber für die Verabschiedung des Gesetzes verantwortlich ist, machen sich die Kritiker wenig Hoffnung. Aus Moskau Christina Nagel.
Nicht verfassungskonform, einseitig, menschenrechtsverachtend. Die Kritik am neuen vom Parlament und dem Oberhaus verabschiedeten Demonstrationsrecht könnte kaum vernichtender sein. Erst recht, weil sie nicht nur aus den Reihen der Opposition kommt. Der frühere Finanzminister und Putin-vertraute Kudrin sieht in dem Gesetz einen klaren Verstoß gegen das in der Verfassung verankerte Recht auf Versammlungsfreiheit. Dass auch Organisatoren von großen Veranstaltungen, die nicht öffentlich sind, für Störungen der öffentlichen Ordnung gerade stehen müssten, könne absurde Folgen haben. So sei es demnächst in Russland möglich, ein Brautpaar, auf dessen Hochzeit sich zwei Gäste prügeln, mit einer hohen Geldstrafe zu belegen. Auch Spaziergänge oder Wanderungen in großen Gruppen bergen demnächst ein gewisses Risiko. Es reicht, wenn Blumen abgerissen oder Rasen zertrampelt wird. Für den Ex-Präsidentschaftskandidaten Michail Prochorow eine unnötige Kriminalisierung freier Meinungsäußerung. Bei uns gibt es jetzt zum Glück aktive junge Menschen, die einen europäischen Lebensstil pflegen. Sie gehen spazieren, wo sie wollen. Sie versammeln sich, wo sie wollen. Na und? Ja, sie mögen die Machtstrukturen nicht. Ist das etwa ein Grund, aus ihnen Revolutionäre zu machen? Sie in irgendeine Ecke zu drängen, indem man Verwaltungs- und Strafgesetzbücher miteinander vermengt? Die Gesetzesänderung lasse Willkür zu, kritisiert der Geschäftsmann. Es fehlen klare Kriterien und das ist immer gefährlich. Wenn ein Beamter allein entscheiden muss, ob eine Festnahme erfolgen soll oder nicht, führt das in unserem Land gewöhnlich zur Festnahme. Sergei Lisowski, einer der wenigen Mitglieder des Föderationsrates, die heute Bedenken gegen das Gesetz äußerten, kritisierte, dass sich der Staat wieder einmal vor den Bürgern schütze, statt die Bürger vor dem Staat. So könnten Demonstranten mit hohen Geldstrafen belegt werden. Höhere Strafen bei Polizeigewalt seien aber nicht vorgesehen.
Das Wetter über Deutschland war heute am frühen Morgen, so wie all die vergangenen Tage, gemischt. Darum hatten nicht alle Sternengucker das Glück, beobachten zu können, wie die Venus an der Sonne vorbeizog. Von der Erde aus gesehen ein kleiner Punkt vor der hellen Sonnenscheibe. Erst im Dezember 2117 wird sich so ein Venustransit wieder ereignen. Für alle Lebenden war es also etwas Einmaliges und entsprechend begeistert waren die Sternengucker, die unter klarem Himmel standen. Zum Beispiel die, die Carsten Sekund in der Hamburger Sternwarte antraf.
Rechts oben einen schwarzen Punkt vor der Sonne.
Das ist die Venus. Und wenn man sich überlegt, dieser kleine Punkt, das ist doch magisch. Der ist so groß wie die Erde. Das finde ich so fantastisch.
Ja, ich habe eben ein kleines schwarzes Kügelchen gesehen vor der Sonne. Das sah schon spektakulär aus. Und sowas sieht man ja auch nicht alle Tage. Also schon überirdisch.
Naja, das besondere Erlebnis ist ja alle 100 und wie viele Jahre. Ne? Man konnte die Sonne sehen, man konnte über das Teleskop den Punkt sehen. Alles super.
Das war sehr beeindruckend. Wir sind froh, das erlebt zu haben.
Sternengucker im Angesicht des Venustransits. Das waren die aktuellen Informationen in diesem Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und verabschiede mich am Mikrofon, Ulrike Bosse.